Übrigens ist das Klickertraining das Spiel mit der Frustrationstoleranz, ne? Und wenn du so einen Hund hast, der viel ausprobiert und viel enttäuscht wird, arbeite ich hier ganz viel mit negativer Bestrafung.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Einen guten Plan und einen sinnigen Übungsaufbau für das Hundetraining. Darum soll es heute gehen in Teil 2 von Richtig üben. Dafür eingeladen habe ich mir heute Rainer Durrenkamp. Hallo Rainer, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich auch.
Warum erkennen viele Hunde so gut, ob es sich um eine gestellte Trainingssituation handelt oder um eine alltägliche Situation? Also ich mache mal Beispiel, was ich jetzt im Kopf habe. Ich laufe mit meinem Hund durch den Wald und dann ist eine Ablenkung, jemand anderes zeigt ihm Kekse und er merkt, ah ja, das ist ja eine Trainingssituation, Kekse, das hatten wir schon mal, da weiß ich, da darf ich jetzt nicht hinrennen, es geht hier um Orientierung. Wenn ich jetzt aber am Handy bin oder eine Freundin dabei habe und dann währenddessen laufe und der Hund merkt sofort, ah, jetzt ist eine Lücke, die kann ich finden. Warum sind Hunde, vielleicht nicht alle, aber viele Hunde solche Meister darin zu sagen, das ist gestellt und das ist Alltag?
Boah, ich kann ja nur ein bisschen spekulieren. Ich würde auch manchmal gerne die Hunde fragen. Also einerseits sind sie natürlich Meister im Beobachten, ne? Und in vielen solchen Situationen ist auch die Stimmung des Halters und der Halterin entscheidend. Ne? Also in der Trainingssituation von mir sind die Leute häufig entspannt, ne? Weil sie sagen, da kann ja nichts passieren. Der Rainer ist ja dabei, ist alles wunderbar. Ne? Dann erkennen sie, okay, ne? Angespannt, nicht angespannt. Oder sie erkennen natürlich auch abgelenkt, konzentriert. Und es kommt ja keiner zu mir ins Training und ist unkonzentriert, damit der Hund einen Fehler macht, damit man dann bestrafen darf. Das heißt, man ist häufig aufmerksam, konzentriert und der Hund sagt, okay, jetzt ist mein Mensch aufmerksam, konzentriert, wird wohl eine Trainingssituation sein. Also wenn man nicht ganz, es gibt natürlich auch sehr schlecht inszenierte Geschichten, also ja, wir machen das ja auch und ne, auch im Studium und es ist ja auch eine gängige Praxis, dass gerade wenn man Orientierung an der Leine übt, dass dann, ne, du kämst jetzt zu mir und würdest mit deinem Hund Orientierung üben, dass ich dann als Ablenkung meinetwegen deinen Hund anspreche oder Leckerchen anbiete. Je nachdem, was er für eine Motivation hat, zu sagen, Jona, sei mir nicht böse, ich orientiere mich nicht mehr, da kommt was von außen, das ist interessanter. Wenn ich jetzt meinen Hund oder du deinen Hund zu mir lassen würdest, ne, und wartest, bis der Hund einen Fehler macht und den ahndest, dann wissen doch die Hunde erstens mal, es laufen nicht ständig irgendwo im Feld Menschen rum, die den Hund ansprechen und Leckerchen geben. Ja, das passiert ja nicht. Und wenn, würde ich meinen Hund doch da gar nicht hinlassen. Ich würde schon früher sagen, pass auf, da gehen wir nicht hin. Belästige nicht die anderen Leute. Das heißt, wenn ich quasi auch den Hund quasi das ausreize, dann wissen die Hunde schon, alles klar. Und dann erkennen sie natürlich auch die Personen. Also das geht ganz schnell, wenn Hunde bei mir im Training sind und ich mache die Ablenkung, das kann ich einmal machen, beim nächsten Mal sagen, ah, jetzt lenkt Rainer wieder ab, ich weiß, was kommt. Das heißt, manche Trainingssituationen sind auch, ich sag mal, so ungeschickt aufgebaut, dass selbst der dümmste Hund die Trainingssituation erkennt. Das heißt, hier erfordert es natürlich auch ein bisschen Kreativität im Gestalten von solchen Alltagssituationen. Und wenn dein Beispiel von eben, ich kann ja auch mal wirklich während dem Spaziergang auf meinem Handy rumdatteln, ja, bin nebenbei aber noch konzentriert, ne, ob er, was weiß ich, sich auch im Staub macht oder nicht, ne, und dann kann ich auch mal eine WhatsApp schreiben und beantworten und der Hund merkt, ah, Rainer am Handy, das ist die Lücke, und auf einmal sagt, nee, das ist keine Lücke, ups, scheiße, er hat doch aufgepasst. Und die Hunde erkennen ja häufig auch äußere Dinge, also ich Handy in der Hand wäre ein optisches Signal für den Hund, zu sagen, jetzt ist er abgelenkt. Ich kann auch ein Fake-Telefonat führen. Also ich könnte mit Tanja telefonieren, jetzt kein tiefschürfendes Gespräch, sondern ich würde ihr vielleicht, und die Hunde kennen ja unsere Worte nicht, ne, dann würde ich sagen, so Tanja, wir telefonieren jetzt, ne, die Hunde sind gerade im Freilauf, ne, ich beschreibe dir mal, was die Hunde gerade machen. Also ich führe wirklich ein echtes Telefonat. Weil wenn ich mit niemand auf der anderen Seite und mache so, na hallo, wie geht's Ihnen denn? Ja. Und so.
Das merken die sofort,
es wird immer so. Ja. Unnatürlich. Es wird unnatürlich. Das ist dasselbe wie, was alles ja auch Sinn macht. Aber man muss es halt generalisieren, um wieder drauf zu kommen. Also so ein Klassiker im Junghundetraining ist eine typische Begrüßungssituation. Zwei Menschen mit zwei Hunden gehen aufeinander zu, stellen sich hin, geben sich die Hand und sagen Hallo. Und dann wissen die Menschen schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen, weil es ist ja eine gestellte Situation. Alles verhält sich unnatürlich. Ja, und wir erwarten von den Hunden, dass sie das in den Alltag übertragen. Das ist auch ein bisschen vermessen. Also es muss schon einen gewissen Alltagsbezug haben. auch so ein Klassiker ist, wenn ich am Parkplatz Hallo sage, dann wissen die Hunde schon wieder Training. Und sie verknüpfen es ja häufig mit dem Trainingsort. Ne, wenn ich jetzt mich mehrfach mit den Leuten an einem Ort treffe und bei mir kommen Kunden häufig von weiter weg, das heißt, der hat eine Dreiviertelstunde im Auto gesessen, landet an dem Parkplatz, ne, die Kundin sagt mir Hallo, dann weiß der Hund, jetzt ist Training. Ja. Deswegen müssen wir auch im Training öfters mal Orte wechseln, gegebenenfalls auch mal den Trainer austauschen, ja. Und wenn ich, und das mache ich häufig, gerade wenn das Training ein bisschen fortgeschritten ist, dass dann Tanja eine Stunde von mir übernimmt, die sagt aber gar nicht Hallo am Parkplatz. Das heißt, wir wechseln den Ort, jemand fährt zu einem anderen Ort, wo er noch nicht war, dann ist der Hund zwar auch eine Dreiviertelstunde gefahren, aber er erwartet dieser Parkplatz und Rainer, man parkt woanders da und Tanja ist jetzt schon als Spaziergängerin getarnt, ne, läuft meinetwegen als Ablenkung mit ihrem Hund herum. Wenn die Tanja an dem anderen Ort, hallo, ich bin Rainers Frau, ich bin jetzt heute ihre Trainerin, weiß der Hund schon wieder, ah, Training, nur eine neue Trainerin da. Und ein anderer Ort. Das heißt, hier kann man das schon ein bisschen geschickter gestalten. Und das wäre dann bei uns so ein typisches Training. Ne? Tanja ist schon mit ihrem Hund da, vor Ort, geht mit dem ganz normal spazieren. Die Menschen steigen aus, gehen hin und kommen jetzt in die Ablenkungssituation. Und wir versuchen, über den Ortswechsel und den Trainerwechsel dem Hund nicht erkennbar zu machen, dass es Training ist.
Also zusammenfassend kann man sagen, man muss ein bisschen schlauer sein als der eigene Hund. Und je schlauer der Hund, desto schwieriger das, die Ablenkungsgestaltung.
Ja, im Umkehrschluss wäre es ja, die Menschen wären dumm. Ich würde es vielleicht umformulieren, man muss kreativer sein. Ne? Also wenn man dann kreativer ist in der Umsetzung von Übungen.
Ich bewundere eher, wie schlau die Hunde sind. Ne? Also meine Hündin hat da draußen... würde sie vor fremden Menschen flüchten, wenn ich das nicht unterbinden würde oder wenn ich sie nicht in die Orientierung nehmen würde, also wenn ich es laufen lassen würde. Sobald sie aber sieht, das sind KundInnen von mir oder das sind Menschen, die selber Hunde haben und die müssen keinen Hund dabei haben, die müssen auch keine Hose anhaben und nach Hund groß riechen. Es kann auch sein, dass sie nur generell Hundeerfahrung haben. Dann sagt sie, ja, alles klar, ist jemand mit Hundeerfahrung, da habe ich gar kein Problem mit. Würde ich sofort mit nach Hause gehen. Ja. Dich mag ich, so. Oder der Aussie weiß genau, wie ernst kann er eine Person nehmen. Gebe ich dem Canis-StudentInnen an die Hand, sagt er, alles klar, ich bin dann jetzt mal orientiert. Gebe ich dem jemanden an die Hand, der sagt, ich liebe dich und ihn schon so anguckt, sagt er, alles klar, ich mache, was ich möchte.
Ja, aber dafür muss man letztendlich Hunde mögen. Ne? Also es sind gnadenlose Opportunisten.
Ja.
Ja, und wenn es geht, geht's. Also wir würden es doch auch ausnutzen. Also warum nicht?
Ja, also Respekt an diese Leistung von den Hunden, an die Beobachtungsleistung.
Ja.
Wir haben noch ein paar...
Ja. Naja, sie haben ja auch nichts Besseres zu tun. Ja. Ne? Also ich meine, die kriegen ja den Rest vom Leben abgenommen. Ne? Also ne, wir gehen arbeiten, damit wir das Futter verdienen. Ne? Sie werden tiermedizinisch am besten versorgt. Wir gehen regelmäßig raus, wir machen Sport und Beschäftigung mit den Hunden. Also die müssen sich ja um nicht viel kümmern. Also haben sie natürlich auch Zeit zu beobachten. Und das können sie halt unendlich gut.
Ja, wir haben noch HörerInnen-Fragen. Da würde ich noch mal so ein paar raussuchen für dich.
Sehr gerne.
Und zwar... Aufhören, wenn es frustig wird oder schon davor?
Naja, das hat jetzt ein bisschen was mit zu tun, was für ein Lernziel habe ich. Und Frustrationstoleranz ist ja aus meiner Sicht einer der wichtigsten Dinge im Hundetraining. Je besser der Hund aushalten kann, dass es mal nicht so geht, wie er sich das vorgestellt hat, desto leichter ist es, auch was anzunehmen. Und ich würde immer ein bisschen frustig mit reinnehmen wollen ins Training. Das aber dann auf Zeit ausbauen. Also wenn man immer aufhört, bevor der Hund in den Frust geht, dann komme ich auch nicht weiter. Wenn ich den Hund aber immer quasi zu sehr in den Frust reinlaufen lasse, dann komme ich auch nicht weiter, weil der Satz macht eh alles keinen Sinn her. Also hier ist es eine gute Balance. Ne? Und am Anfang versucht man ja durch die Rahmenbedingungen, die man herstellt, den Frust so gering wie möglich zu halten. Und das wäre auch eine Form der Steigerung, ne? Was ja mit Schwierigkeitsgrad, also mit Ablenkung und alles kommt ja der Frust immer mehr. Ne? Also wenn ich jetzt bei unserem Beispiel bleibe, wir machen Orientierung zu Hause im Flur, ist es natürlich nicht so frustig, weil es ja eh nichts Besseres da, als wenn ich das jetzt nachher auf der Hundewiese mache. Und deswegen wird für mich immer auch ein Stück Frustration mit rein gehören, dass der Hund eine gewisse Frustrationstoleranz, also es aushalten zu können, trotz Ablenkung in dem von mir antrainierten und gewünschten Verhalten zu bleiben, lernen kann.
Häufige Erholungszeiten am Tag. Wie viele Fässer gleichzeitig öffnen? Da weiß ich nicht so ganz, da verstehe ich den ersten Teil der Frage nicht so ganz. Kannst du dir was darunter vorstellen? Also wie viele Fässer gleichzeitig? Vielleicht wie viele Sachen, die man gleichzeitig anlernt oder bearbeitet, würde ich darunter verstehen. Häufige Erholungszeiten am Tag.
Also ich nehme mal das raus, was ich da raus verstehe. Also was wichtig ist, sind Lernpausen. Diese Erholungszeiten, ich würde das gerne mal als Lernpausen bezeichnen. Also wenn man jetzt lernt, beim Anlernen wäre es genauso wie beim Abgewöhnen, wenn Verhalten weniger werden soll. Hat der Hund das gut und richtig gemacht, brauchst eine Pause. Ein großer Fehler ist, dass man nochmal, okay, wir machen es nochmal und machen nochmal. Deswegen auch für ihn die Erklärung, 1-3-Regel nicht krampfhaft. Wenn ich sehe, und selbst wenn das am Anfang nur einmal gut macht, dann höre ich erstmal mit einem 1-1 auf, weil ich will ihn zum Erfolg führen. Dann braucht der Hund eine Lernpause. Ja, dann muss ich aus der Situation rausgehen. Hier muss ich jetzt die Wiederholung vermeiden, damit das, was er richtig gemacht hat, auch ein Stück weg im Gehirn verarbeitet werden kann. Und das würde ich jetzt mit diesen Erholungsphasen da so ein bisschen sehen. Und natürlich braucht der Hund generell, also nochmal ausgeweitet, generell braucht der Hund Erholung. Ja, also ein normaler, gesunder Hund schläft ziemlich viel und hat dadurch auch Erholungsphasen. Ja, wenn der Hund jetzt permanent um mich rumtigert und tingelt und macht und tut und kommt hier nicht zur Ruhe und nicht zum Schlafen, dann müsste man da natürlich auch für sorgen, dass der Hund sich gut erholen kann. Ich beziehe es jetzt mal hier auf Übungsaufbau und dann würde ich es quasi als Lernpause bezeichnen. Und es ist sinnvoller, eine kurze Übung zu machen, mit Erfolg abzuschließen und eine Lernpause zu machen und von mir aus nach 10 Minuten dieselbe Übung nochmal zu machen, damit es sich festigt, als die Übungen 2-3 Mal hintereinander. Und zum zweiten Teil der Frage, mehrere Fässer gleichzeitig aufmachen, kann ich ja auch nur ein bisschen spekulieren. Also im Normalfall heißt erstmal nur ein Lernziel pro Übung. Dieses Lernziel soll der Hund quasi erreichen. Kann er das? Mache ich vielleicht eine andere Aufgabe mit einem anderen Lernziel? Kann er beides einzeln? Kann man es dann auch kombinieren? Damit es greifbarer wird, sag ich mal, typisches Welpen-Junghundetraining wieder. Der Hund soll, wenn ich ihn mit seinem Namen anspreche, soll er mich angucken. Dann würde ich erst trainieren, Name, und er soll reagieren. Er soll nur in meine Richtung reagieren. Dann muss mich noch gar nicht angucken. Dann trainiere ich nur Reaktion auf Name. Parallel übe ich guckst du, kriegst du. Also schau mich an, kriegst ein Leckerchen. Wenn er mich angucken kann und wenn er auf seinen Namen reagiert, dann kann ich diese beiden Übungen, die Einzelziele hatten, kombinieren. Jetzt würde ich sagen, Balu, jetzt reagiert er. Das lohnt sich aber nicht mehr, sprich negative Bestrafung. Es gibt kein Leckerchen mehr. Dann wird er ganz schnell auf die Idee kommen, mich anzugucken, weil das hat sich ja in der letzten Zeit auch gelohnt. Und dann mache ich quasi aus der Zweierübung eine Übung, Balu, Blickkontakt, Futter. Und dann würde ich quasi die Kombination belohnen und ab dann nur noch die Kombination. Ich habe es einzeln beigebracht, Reaktion auf Name, Blick lohnt sich und dann kombiniere ich diese beiden Lernziele in ein Lernziel.
Und wenn der Hund jetzt störendes Verhalten zeigt während einer Übung, also ich trainiere irgendwas und währenddessen springt der kleine Welpe mich an, würde das auch bedeuten, ich switche nicht um, wenn mich etwas nervt und bespreche dann nicht plötzlich das andere Thema, was aufkommt, obwohl es mich stört.
Nein, das geht nicht. Das heißt, ich kann ja nicht, nehmen wir, typischerweise wäre das häufig beim Blickkontakt so. Ne, ich habe 2 Leckerchen in der linken und der rechten Hand, halte die vor den Kopf des Hundes. Der will an das Leckerchen drankommen, soll aber lernen, ich muss den Menschen angucken, dann kriege ich Leckerchen. Das würde ich ohne Name machen, weil den Namen will ich nur die Reaktion. Beim Blick hätte ich gerne, dass er mich anguckt. Das heißt, er soll von alleine auf die Idee kommen, wenn ich dem Rainer in die Augen gucke, dann geht die eine Hand auf und gibt mir ein Leckerchen. Das ist aber ja nicht die erste Idee, die der Hund hat, sondern er sagt, wie komme ich an das Leckerchen? Der geht meistens hin, knabbert an der Hand, kratzt mit der Pfote, springt mich an, was auch immer. Wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht machen, wenn ich jetzt hergehe und schimpfe, weil er mich angesprungen hat oder gekratzt hat, dann wird er mich dann danach nicht angucken, weil ich habe ja geschimpft. Dann wird er eher sich demütig zeigen und dann trainiere ich, kann ich den Blickkontakt nicht mehr trainieren. Das heißt, hier muss ich dem Lernziel, guckst du, kriegst du, treu bleiben und muss mich entweder anspringen und kratzen lassen, bis der Hund mich anguckt und ich belohne das. Und um das zu umgehen, würde ich das einfach managen. Na, dann bindet man den Hund an, geht ein Stück weiter weg vom Hund, dann kann er mich nicht kratzen. Meine Hände sind etwas weiter weg, damit er nicht reinbeißen kann. Das heißt, ich vermeide den Fehler, den er machen kann, das unerwünschte Verhalten, das vermeide ich über ein Management, damit ich mich darauf konzentrieren kann, das erwünschte Verhalten, Blickkontakt
oder zu belohnen. Oder ich bespreche das Anspringen vor dem Blickkontakt.
Ja, oder an anderer Stelle. Es kann ja immer auftauchen, dass ich sage, so, ah, wenn er guckt, mal,
also
wenn
ich lecker hinhalte, dann hat er noch andere Ideen. Also dann provoziere ich aber bewusst das Anspringen. Ja. Und ich könnte dazu ja auch eine Übung da nehmen und so tun, als mache ich eine Übung, aber mein Trainingsziel ist Anspringen. Nur ich habe es vorher für mich formuliert, was mein Ziel ist.
Mhm. Genau. Ja, ja. Und dann würde ich separat trainieren, spring mich nicht an, auch wenn ich hier mit Leckerchen mit dir arbeite.
Ja.
Ja, dann wäre mein Lernziel nicht anspringen. Also Verhalten anspringen soll weniger werden. Ja. Und wenn er das kann, er springt nicht mich mehr an, könnte ich dann, bei deinem Beispiel zu bleiben, auch den Blickkontakt üben. Weil dann habe ich das Problem anspringen ja nicht mehr, weil das Lernziel unten bleiben, also nicht anspringen, haben wir vorher schon geklärt. Und das wären so die typischen Dinge. Und das passiert ganz häufig im Training, dass währenddessen ein anderes Verhalten aufpoppt, weil es ist ja erstmal nur unser Plan, Leckerchen hinhalten und er guckt mich an. Ja, und der Hund sagt ja nicht, ist ja nicht selbsterklärend, sondern die Motivation, die ich auch nutzen will. Ich nutze die Motivation, dass er Leckerchen haben will. Nur der wird von sich aus nicht auf das von mir ausgedachte und erwünschte Verhalten kommen, sondern er wird erstmal sagen, reinbeißen, bellen, kratzen, anspringen, was super ist, weil der Hund bietet mir was an. Ich muss jetzt nur warten, bis er mir das anbietet, was ich haben will und das punktgenau belohnen. Damit in der Folge, und dann sind wir wieder bei den beiden Wechselspielen, also bleiben wir nur bei einem unerwünschten Verhalten. Er kratzt mich, also fötelt so und kratzt und das würde ich nicht belohnen. Also negativ bestrafen. Wenn er jetzt irgendwann guckt, wird das Gucken positiv belohnt. Und dann wird es also kratzen, lohnt sich nicht, dann gibt er mir kein Leckerchen. Aber gucken lohnt sich, dafür kriege ich das Leckerchen. Ja, und jetzt muss man nur gucken, ob er das Kratzen aushält oder wie gesagt dann die Distanz zum Hund so aufbaut, dass er mich nicht kratzen kann. Weil wenn es weh tut, kann ich nicht aushalten, ich warte, bis er guckt. Das ist ja blöd. Ja.
Ist Free Shaping sinnvoll?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, nö, also zumindest so wie ich Free Shaping verstehe. Free Shaping würde für mich bedeuten, der Hund zeigt von sich aus irgendein Verhalten an, was ich dann durch Bestätigung, also durch Belohnung, Shapen ist ja ganz häufig auch im Klickertraining der Fall, aber ich habe quasi gar keine Vorgabe, sondern der Hund bietet mir irgendwas an und dann mache ich Klick und Futter. Das würde ich nur, oder das setze ich nur ein, wenn so ein Hund so sehr unkreativ, also beim Klickertraining brauche ich ja einen Hund, der mir immer was anbietet. Da sage ich, mach mal das, ich probiere ein bisschen aus und hoffe, dass irgendwann ein Klick kommt. Ja? Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der so gar keine Idee hat von, ich biete was an, dann würde ich das Free Shape nutzen und sagen, ach guck mal, jetzt hat er irgendwas gemacht, das bestätige ich mal, sodass er quasi lernt, ich muss etwas anbieten. Das würde ich unter Free Shapen verstehen. Alles andere wäre für mich Shapen. Das heißt, hier Shapen heißt ja, dass ich quasi ein Endziel in kleine Teilschritte unterteile und würde quasi die Teilschritte schon belohnen, wie so Topf schlagen. Auf dem Weg nähert sich der Hund an, wärmer, heiß. Ja? Das wäre dann für mich aber normales Shaping, wo ich vorgegeben habe, was der Hund am Ende als Ziel quasi zeigen soll. Also ein typisches Ding wäre zum Beispiel auf die Decke gehen, ja, dann legt man die Decke dahin und dann sagt der Hund, oh guck mal, da liegt was und er guckt Richtung Decke, also klicke ich, weil er die Decke angeguckt hat. Das mache ich ein paar Mal und dann sagt er, oh, die Decke angucken lohnt sich und wenn er das zuverlässig macht und guckt die an, dann lohnt sich das auf einmal nicht mehr und dann sagt er, okay, gucken reicht nicht mehr, gehe ich vielleicht einen Schritt drauf zu. Dann klicke ich nicht nur den Blick, sondern den Schritt drauf zu. Und so würde ich quasi die Teilschritte von hingucken, hingehen, draufgehen, drauf liegen, würde ich Schritt für Schritt klickern. Das wäre Shaping, aber ich habe vorgegeben, was am Ende bei rauskommen soll. Free Shapen verstehe ich so, das ist, ich habe gar keinen Plan und kein Ziel und Klicker irgendwas, was der Hund mir anbietet. Da sehe ich jetzt nicht so die sinnvolle Anwendung oder Notwendigkeit drin, außer, was ich vorhin gesagt habe, dass so ein Hund vor mir sitzt, guckt mich an und sagt, du, ich weiß gar nicht, was wir machen hier. Ja. Dann muss ich ihm so ein bisschen Kreativität über das Free-Shapen quasi beibringen. Übrigens ist das Klickertraining das Spiel mit der Frustrationstoleranz, ne? Da sind ja viele Enttäuschungen und viele negative Bestrafungen drin.
Ja.
Wenn der Hund sich dahin abzappelt, ne, und nur ab und zu gibt es einen Klick, weil das Klickertraining als so super positiv immer dargestellt wird, ist es ja auch. Es ist ein tolles Training, um Präzision herzustellen für Distanzarbeit. Ja,
also nochmal kurz Klickern oder Markern, das ist jetzt also sekundäre Verstärker.
Ja. Ja.
Weil das Markern ist ja schon ein bisschen, also glaube ich, häufig sogar noch mehr en vogue gerade ist das Klickern tatsächlich.
Ja, das mag, kann sein, da bin ich nicht so drinne, aber immer wenn ich nicht Marker oder nicht Klicker, ist es Frustrationstoleranz, ja. Und wenn du so einen Hund hast, der viel ausprobiert und viel enttäuscht wird, arbeite ich hier ganz viel mit negativer Bestrafung.
Ja.
Auch wenn das Markern das und das Klickern sich so positiv anhört.
Okay, eine weitere HörerInnenfrage. Wie wichtig ist das Timing wirklich? Ist es nicht manchmal besser, kurz zu warten, es dann ordentlich zu machen, bevor man unsauber im Timing ist?
Ja, ist jetzt sehr allgemein die Frage gestellt. Ich gucke mal, ob ich da ein Beispiel zu finde. Also im Prinzip würde ich recht geben. Also gerade bei der Bestrafung, nehmen wir mal die Bestrafung, da lieber mal einen Moment verpassen und das vernünftig und ordentlich aufgebaut zu haben, da war der Fehler, ich mach mal schnell. Ne? Also Timing ist wichtig, aber nicht über jeden Preis. Und beim Belohnen ist es aber auch genauso. Beim Belohnen habe ich halt den Vorteil, dass der Hund häufig dann noch so eine Form der Erwartungshaltung hat, ne? Und dann kann man es immer noch ganz gut auf den Punkt bringen. Ja, also ich würde, Timing ist wichtig, gar keine Frage. Aber ich bin da auch ein bisschen großzügiger in der Umsetzung als, oh, jetzt hast du es
verpasst.
Also
der Hund kann nicht nur 3 Sekunden später irgendwas verknüpfen, sondern er kann ja auch so ein paar Verkettungen lernen oder ist ein bisschen komplexer, kann man das so sagen?
Ja, jetzt wären wir vielleicht auch wieder beim Markern oder beim Klickern da schon eher. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt, und das ist vermehrt meine Herangehensweise, wenn ich ja mit mir oder selbst ich gebe Leckerchen, das ist ja mehr. Ich gehe auf den Hund zu. Ich strahle über alle 4 Backen, wenn der was toll gemacht hat. Ne? Meine Stimmung ist gut. Das heißt, wir haben ja nicht nur dieses reine Leckerchen als Belohnung und sagen, scheiße, zu spät reingetütet. Ne? Sondern der Hund merkt ja auch schon. Und gerade wenn ich Distanzarbeit mache, der macht Sitz. Ich habe 10 Meter, ich sage Sitz, dann setze ich hin und ich sage, geile Scheiße. Und ich gehe da hin und gebe ihm das Leckerchen. Dann ist ja der ganze Weg dahin schon Belohnung. Ne? Weil ich gehe ja grinsend wie so ein Honigkuchenpferd auf meinen Hund zu. Und bei der Bestrafung genauso. Wenn er aufgestanden ist, werde ich ja nicht lächelnd hingehen und dann auf den Punkt bestrafen, sondern ich werde, an meinem Gesicht wird ablesbar sein, da war ein Fehler. Ja, und dann startet quasi der Fehler auch ein Stück weg oder die Belohnung, wenn er was gut gemacht hat, mit meiner Stimmung und mit meinem Verhalten. Das heißt, mein Verhalten kann ich ja nicht ausklammern. Ja. Was ja beim Training auch häufig ist, nämlich das, ach Mann, na, hast du gut gemacht. Wenn man sich ärgert, den Hund aber dann trotzdem irgendwie loben will, das ist auch verwirrend für die Hunde. Also man darf sich doch ärgern, wenn was falsch war, und man darf sich freuen, wenn was richtig war. Ne? Aber irgendwie so ärgern und dann pseudo freuen, das wird nix. Ne? Der Erste, der es merkt, ist der Hund. Deswegen ist in unserer Form der Belohnung, wo ich selber auch die belohnende Instanz mit bin, ich sag mal, das Timing vielleicht nicht ganz so entscheidend, weil ich kann nicht neutral, wenn er was gut gemacht hat, neutral hingehen und dann ein Leckerchen eintüten. Das geht gar nicht. Also ich nicht. Will nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die das können. Beim Klickertraining, dann wird aber häufig zum Beispiel falsches Timing sehr schnell aufgedeckt. Ne? Weil der Hund ja, und er macht irgendwas, also ich hatte ja vorhin dieses Topfschlagen und bleiben wir nochmal da, er guckt die Decke an. Jetzt guckt er einmal weg und ich habe zu spät geklickt. Dann sagt er, okay, die Decke ist es nicht, dann gucke ich jetzt woanders hin. Dann habe ich mit einem falschen Timing den Hund auf die falsche Fährte
gelockt. Dann dauert es erstmal wieder länger.
Ja. Und dann kann es, dann dauert es wieder länger, bis er sagt, okay, das war es nicht. Also es war es doch irgendwie die Decke. Ne? Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der schnell zurückkommt, ne, wenn ich die Decke auf die Decke gucken jetzt 10-mal gelohnt hat und einmal habe ich falsch geklickt, dann kommt er schneller wieder auf die Idee, es ging um die Decke. Ist es aber beim zweiten Mal Klick falsch gewesen, dann sagt er, okay, die Decke war es nicht, dann ich habe jetzt den Stuhl angeguckt, ich glaube, es geht um den Stuhl. Ne? Und dann kann es länger dauern, bis er wieder zurückkommt, ah, es ging doch um die Decke. Ne? Deswegen gibt es auch ganz spannende Geschichten, wenn man mal selber, also wenn man Menschen auch mal klickert, ne, das heißt, ich habe eine Idee, was jemand, also das machen wir in Veranstaltungen auch, ne, jemand verlässt den Raum, wir überlegen uns irgendwas, was der Mensch quasi erfüllen soll, der kommt wieder rein, jemand klickert den Menschen, da kann man mal sehen, mit wie viel Frust das zu tun hat. Ne, wenn man dann ein- oder zweimal falsch geklickt hat, das geht teilweise bis, wird nichts mehr. Ne, der kommt nicht mehr zurück auf das. Also da macht Timing, also bei den, ich sag mal, sekundären Markern, macht das Timing mehr aus, als wenn man mit sich und oder Leckerchen belohnt. Würde ich mal so raushauen.
Wenn mein Hund jetzt Scheiße gebaut hat, im Sinne von Essen geklaut oder sowas, und ich komme runter und der Hund leckt sich noch die Lippen, und das ist, der hat aber innerhalb der letzten 5 Minuten Essen geklaut, kann ich den dann noch ankacken und der merkt's?
Also ankacken kannst du ihn, merken wir das auch, bringt in der Regel nichts. Außer, dass man vielleicht selber kein Magengeschwür bekommt. Ne? Also man muss den Hund schon in Flagranti erwischen. Ja? Und der soll ja nicht,
wenn ich es jetzt nochmal ein bisschen differenziere. Wenn er noch so halb am Schmatzen und Runterschlingen ist.
Ja, aber er soll ja nicht lernen, Essen ist falsch. Er soll lernen, Klauen ist falsch. Und das Klauen ist schon rum. Ne? Also das hat er schon irgendwie getan. Und wie er das jetzt noch rückwärts verknüpfen soll, weil ich es geklaut habe und dann gegessen habe. Ich sage mal, wenn man es jetzt so nimmt, das Essen wird bestraft, das ist nicht selbsterklärend, dass das Klauen damit gemeint ist. Also man muss da schon da in Flagranti erwischen, damit Klauen weniger wird und nicht Essen weniger wird. Ja. Und da können wir ja gerne so mein Lieblingsbeispiel dann noch mit reinbringen, das schlechte Gewissen, ne, ist ja häufig dann da. Also ich nehme mal mein Beispiel, das mit dem Mülleimer, das heißt, es gibt ja Hunde, die räumen den Mülleimer aus, ne, und dann kommt man zu spät und schimpft die an, weil sie den Mülleimer ausgeräumt haben und so weiter und so weiter. Und der Anschiss war auch als Bestrafung für den Hund so erkennbar, das heißt, er zeigt demütiges Verhalten und so weiter. Dann kommen immer Leute zu mir und sagen, Herr Dornkamp, der Hund weiß genau, dass er was falsch gemacht hat, wenn er den Mülleimer ausgeräumt hat. Und ich sage dann, nee, das hängt von ihrer Stimmung ab. Sag, nee, das stimmt nicht. Weil ich komme manchmal nach Hause und dann sehe ich meinem Hund schon an, in seinem demütigen Verhalten, der hat bestimmt wieder den Mülleimer ausgeräumt. Und dann ist es auch so. Es kann ja gar nicht mit meiner Stimmung zu tun haben, weil wenn ich nach Hause komme, weiß ich ja noch gar nicht und habe ja gar keine miese Stimmung. Und dann ist man wieder beim kontextspezifischen Lernen. Weil der Hund gelernt hat, ausgeräumter Mülleimer gibt Ärger. Nicht ich habe ihn ausgeräumt, sondern ausgeräumter Mülleimer gibt Ärger. Und dann gebe ich immer gerne so eine kleine Aufgabe mit. Räumen Sie den Mülleimer selber aus, gehen aus dem Haus, kommen nach einer halben Stunde wieder, dann wird der Hund demütiges Verhalten zeigen, weil er im Kontext gelernt hat, der Mülleimer ist ausgeräumt, das und mein Mensch kommt nach Hause, das gibt Ärger. Aber er hat nicht gelernt, ich habe den Mülleimer ausgeräumt, deswegen gibt es Ärger, sondern er hat nur den Kontext abgespeichert, ausgeräumter Mülleimer, Ärger. Also zeigt er vorausschauend schon Demut, um einer Bestrafung zu entgehen. Das heißt, das ist kontextspezifisches Lernen.
Das wäre dann der Beweis, ja.
Das könnte man dann als Beweis checken. Und das ist bei vielen Dingen so, ist beim Jagen genauso, ne? Was ja keinen Sinn macht. Der Hund kommt vom Jagen zurück und ich meckere den an. Das nützt nichts, weil er lernt jetzt, ich komme zurück und es gibt Ärger. Der lernt nicht, weil ich jagen gegangen bin vor 5 Minuten, ist Rainer jetzt ärgerlich auf mich, also lasse ich das Loslaufen vom Jagen sein. Nee, Jagen bleibt genauso, weil es ja selbstbelohnt ist, aber zurückkommen wird schlechter. Und dann habt ihr die Hunde, die kommen dann an und wenn ich das, was ja menschlich ist, ja, also ich habe Angst gehabt, dass der überfahren wird. Jetzt kommt der zurück und ich meckere den an, weil ich so eine Angst hatte. Ja, dann lernt der Hund zurückkommen gleich Ärger. Was, wenn das 2-3 Mal passiert ist, was dann kommt, der Hund geht trotzdem jagen, kommt zurück, hat aber kontextspezifisch gelernt, gibt Ärger und wird jetzt schon die letzten Meter quasi mit Demut auf mich zukommen, was häufig interpretiert wird, er hat ein schlechtes Gewissen. Er weiß, dass er was falsch gemacht hat. Wenn er es wüsste, wäre er doch nicht so blöd und wird weiterhin jagen gehen. Sondern er hat wirklich nur gelernt, vom Jagen zurückkommen gibt Ärger. Deswegen nicht schimpfen. Man muss ihn auch nicht loben. Also kann man, weil meistens sind sie mit dem Jagen fertig und dann greift das, was wir vorhin hatten. Die haben in der Regel nicht mehr das Jagen im Kopf. Dann könnte man theoretisch loben, aber wer kann von Herzen loben, wenn man 5 Minuten wütend oder Schiss hatte? Dann wird das Lob auch nicht ernst rüberkommen. Deswegen einfach anleihen, puh, Glück gehabt, im besten Falle ist nichts passiert und weder loben noch bestrafen, weil jetzt ist man timingmäßig zu spät. Ja, für beides. Bestrafen hätte man das weglaufen müssen. Ja, und die Belohnung greift natürlich nicht auf Dableiben und auch nicht auf Zurückkommen. Zurückkommen sollte ja eh gut da sein.
Es könnte ja auch noch den Fall geben, wo man Hund hat, der vom Jagen wiederkommt, deswegen total auf 180 ist, dann bestraft wird und dann in seinem auf 180 sein ein bisschen runtergehemmt ist, wird durch die Bestrafung.
Das kann sein. Die Frage ist halt, bezieht er das aufs Jagen?
Ja. Ja.
Oder erstmal nur auf seine Erregung.
Ja.
Und das ist immer die Frage, welches Ziel habe ich und was will ich erreichen? Ja. Wenn ich die Hoffnung habe, dadurch wird er weniger jagen, kann klappen, muss aber nicht. Ja? Weil der Hund muss es ja schon zuordnen können. Das ist ja das, was wir immer versuchen. Wir sind ja über das Timing dahin gekommen. Ja, Timing ist schon gut und wichtig, damit der Hund das von mir deklarierte, unerwünschte Verhalten mit einer Bestrafung verknüpfen kann. Oder das von mir erwünschte Verhalten mit einer Belohnung verknüpfen kann. Das ist das, was passieren muss, aber da auch nicht zu kleinlich sein. Genau. Aber es muss schon zuordnenbar sein. Ne? Und dann immer sich überlegen, und da hatten wir jetzt ja die beiden Beispiele, ne? Oder mit 3 mit Klauen, Mülleimer und Jagen, so ein bisschen auch sein Bauchgefühl walten lassen. Kann er das noch damit in Verbindung bringen oder geht das gar nicht mehr?
Eine letzte HörerInnenfrage. Was machen, wenn der Hund sich schwer konzentrieren kann und ins Außen driftet?
Also müsste ich mir jetzt bitte konkreter wissen, was, wann, wie, wo. Pauschal würde ich sagen, Rahmenbedingungen verändern, also die Übungen leichter machen und im Außen driftet, interpretiere ich jetzt mal so, dass man die Übungen draußen macht und die Ablenkung von außen zu groß ist. Es gibt ja Hunde, die sich vom normalen Leben ablenken lassen und dann ist es sinnvoll, vielleicht drinnen zu trainieren, also ablenkungsfrei im Haus, ne, dass er sich da, und dann sind wir schon gleich beim zweiten, sich lernt, länger zu konzentrieren. Also auch da wieder, ne, die Übung machen, ablenkungsarm, sodass er die Übung leisten kann, hier die Zeit ausbauen, damit er mit verlängerter Zeit natürlich auch seine Konzentrationsfähigkeit ausbaut. Ja. Und dann versuchen, sukzessive in die Bereiche zu gehen, wo er normalerweise abdriftet und sagt, so, da kann ich jetzt nicht mehr mich konzentrieren, ich muss mich jetzt hier um das andere kümmern. Ne. Das wäre der eine Part, also wenn wir jetzt beim Anlernen sind, dass man dann wirklich über die Rahmenbedingungen und die Konzentrationsfähigkeit aufbauen und dann Stück für Stück in die größere Ablenkung gehen. Und wenn Verhalten weniger werden soll, muss man natürlich gucken, ne, wie dolle müsste ich jetzt bestrafen, damit er sagt, okay, ich lasse mich hier nicht, ich drifte nicht ins Außen ab, ich kann mich jetzt weiterhin konzentrieren oder die Lernaufgabe verfolgen. Bleiben wir wie vorhin beim Orientieren. Ne, kann er sich danach orientieren oder ist es dann auch zu schwer, ne, für den Hund?
Ja, also zum Beispiel meine Hündin, Leinführigkeit, habe ich wochenlang in einer dunklen Halle abends aufgebaut, wenn da niemand mehr bei der Arbeit war, weil sie ja so viele Themen mit der Angstthematik, mit Umweltreizen hat, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, die draußen in die Orientierung zu bekommen. Deswegen haben wir einfach erstmal immer dieselbe kleine Strecke in einer Halle. Sind wir abgelaufen, bis wir mal auf einen Feldweg konnten, wo niemand war und nichts ist. Und dann kommen wir da weiter.
Ja, es gibt einige Hunde, denen hilft halt auch so eine Routine. Dann haben sie schon mal gelernt, ah, ich weiß, was ich machen soll, ich weiß, wie das geht. Und dann können sie es auch leichter in andere Situationen oder Ablenkungen übertragen.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gibt es noch irgendetwas, was dir in der Folge jetzt gefehlt hat, was du unseren HörerInnen noch mitgeben willst oder was Generelles zu dem Thema?
Ich finde es wichtig, dass auch meine KundInnen wissen, wie man zu Hause übt, weil ich erwarte auch, dass sie üben. Und dazu muss man auch wissen, wie man richtig und gut übt. Und das gehört mit ins Hundetraining, dass wir oder ich als Trainer sage, pass auf, da und darauf zu achten, so machst du es leichter, so machst du es schwerer. Na, da können die Leute entweder selber überlegen, ah, das interessiert ihn mehr, das ist eine hohe Ablenkung, das ist eine niedrige Ablenkung. Oder ich kann ihnen da auch ein Stück weg bei helfen. Weil es ist ja für die Leute total frustrierend. Ich baue eine Übung immer gut auf. Wenn ich dabei bin, klappt alles. Und wenn sie dann alleine zu Hause üben, klappt es nicht so gut, weil sie eben nicht um diese Kriterien, wie mache ich was leichter, wie mache ich was schwerer, wissen. Das war dann aber mein Fehler. Ich hätte es ihnen ja erklären müssen, ne, wie sie eine Übung so gut aufbauen, dass es auch zu Hause dazu führt, den Hund zum Erfolg zu führen.
Vielen Dank, Rainer. Schön, dass du im Podcast warst und diese ganzen praxisnahen Sachen hier ausgepackt hast für unsere HörerInnen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend in der Wetterau. Ist doch Wetterau, oder?
Es ist die Wetterau, ja. So ist die goldene Wetterau.
Heute gab es auch wahrscheinlich Gewitter in der Wetterau. Und,
ja, aber es war nicht, also hier zumindest bei uns in Stammheim war es nicht so dolle. Also es hat zwar geregnet, aber es war nicht dolle.
Taunus.
Wir sind verschont. Im
Taunus war Weltuntergang. Dann hören wir uns und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Bis dann.
Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Mach's
tschüss.
Gut, ciao. Das war er, der zweite Teil zum Thema richtig üben. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!